BSD Talk, der Podcast von Building Smart Deutschland.
Wenn wir heute über Digitalisierung im Bauwesen sprechen, dann fallen schnell große Begriffe. Digitale Zwillinge, künstliche Intelligenz, agile Projektsteuerung, neue Kooperationsmodelle und so weiter. Doch hinter all dem stehen dann doch wieder vor allem Menschen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Und genau da wird's spannend, denn Prozesse rund um Bauwerke, ob in der Planung, im Bau oder im Betrieb, gelingen nur dann gut, wenn alle Beteiligten auch wirklich zusammenarbeiten. Wenn man Informationen verständlich weitergibt und zur richtigen Zeit am richtigen Ort dann auch hat. Das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis, aber in Zeiten der Digitalisierung bekommt sie eine neue Dringlichkeit. Gerade in großen Organisationen und komplexen Projekten zeigt sich, damit digitale Lösungen funktionieren, braucht es mehr als technische Werkzeuge. Es braucht Strukturen, Kommunikation und Menschen, die zwischen den Welten vermitteln. Zwischen Planung und Betrieb, zwischen Bauherren, Dienstleistern, Betreibern und nicht zuletzt zwischen den Systemen selbst. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie solche Brücken aussehen können. Wie gelingt es, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis entwickeln, trotz unterschiedlicher Rollen und Denkweisen? Was passiert, wenn Informationen fehlen oder missverstanden werden? Und wie kann Digitalisierung helfen, diese Lücke zu schließen, ohne neue zu erzeugen? Und dazu freue ich mich heute auf das Gespräch mit Dr. Daniela Schäfer von Hochtief. Am Beispiel eines Projekts schauen wir uns gemeinsam mal die Rolle der digitalen Informationen und die Idee auch eines digitalen Zwillings an, aber auch darauf, warum es manchmal nicht nur auf Tools und Standards ankommt, sondern vor allem auf gegenseitiges Verständnis. Liebe Daniela, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Cornelius, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Daniela, bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, damit auch alle so ein bisschen wissen, wer du eigentlich bist, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch ein bisschen erzählen, was deine Rolle genau bei Hochtief ist?
Mein Name ist Daniela Schäfer. Ich habe an der Ruhr-Universität Bochum studiert und auch promoviert. Das liegt jetzt schon einige Jahre zurück, denn ich bin schon 25 Jahre bei Hochtief, also nahezu ein Urgestein. Ich habe das große Glück gehabt, auf sehr vielen, sehr spannenden Projekten im Innen- und Ausland zu sein, in unterschiedlichen Projektrollen, das Projektleben zu genießen und für den Projekterfolg mit den Kollegen zusammen zu kämpfen. Das war immer etwas Besonderes und auch immer eine tolle Erfahrung. Vor 10 Jahren, so lange ist es mittlerweile her, hat bei uns ein großer Digitalisierungsruck im Unternehmensbereich PPP Solutions stattgefunden. Und da habe ich das große Glück gehabt, das Thema Digitalisierung für unsere Niederlassung, für unsere großen PPP-Autobahnprojekte besetzen zu dürfen. Die Digitalisierung mit BIM und GIS. Wie ist es später dazu gekommen, dann auch vorwärts zu treiben für unsere Projekte, mit unseren Projekten und mit vielen anderen Kollegen in anderen Rollen, die einfach auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben.
Jetzt sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema drin, weil wir reden jetzt hier ganz offensichtlich über große, komplexe Projekte und auch in unserem Vorgespräch hatten wir schon relativ schnell dieses Thema gehabt. Das ist vor allem gesagt und das fand ich eine sehr schöne Formulierung, dass es halt eben nicht nur die Besteller und die Umsetzer, sondern diese Übersetzer braucht, also diese Vermittler zwischen den verschiedenen Welten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt auf jeden Fall den unterschiedlichen Verständnissen. Kannst du da vielleicht ein bisschen uns mitnehmen und ein bisschen drauf eingehen, wie das so konkret in der Praxis in so einem Projekt aussieht?
Über die 10 Jahre ist natürlich auch eine Menge passiert. Das heißt, in 10 Jahren hat viel Annäherung stattgefunden. Heute verstehen wir uns viel, viel besser und es braucht viel weniger Kommunikation, um genau zu wissen, was der andere denn braucht, was umgesetzt werden soll in einer digitalen Lösung, sei es mit BIM, sei es mit GIS oder sei es mit Apps oder in welcher Form auch immer oder anderen digitalen Prozessen. Als wir gestartet sind, war das noch gar nicht so. Da war es auch durchaus so, dass die Kollegen gesagt haben, ja, wenn du wissen willst, wie ich arbeiten will, dann komm doch einfach mal vorbei und erleb mit mir gemeinsam einen Arbeitstag und dann wirst du sehen, wie unsere Projekte sind und wie unsere Prozesse erfolgen. Das ist aber üblicherweise nicht der Weg in die Digitalisierung, sondern der erfolgt natürlich, wie wir das sonst in allen anderen Bereichen auch kennen, mit Excel-Tabellen, mit Fließdiagrammen, mit Daten und Attributen, die genau aufgeschrieben werden und woraus man dann entsprechend mit dem Ziel, ich will später mal analysieren, meinen Datenbestand analysieren, dann genau herausarbeitet, was brauche ich denn und was muss in welcher Form muss das vorrätig sein oder muss es präsentiert werden in einem Tool, wie zum Beispiel an einem digitalen Zwilling. Und das war eine sehr spannende Zeit, ist es heute auch noch, aber unter anderen Aspekten. Und das war eine sehr spannende Zeit insofern, als dass die Informationen, die vom Projekt gekommen sind, und ich gebe auch gerne zu, ich war jedes Mal froh, wenn ich die Projekte hatte, denn die Kollegen auf unseren Projekten haben natürlich mega viel zu tun mit ihren üblichen Aufgaben. Deren primäre Aufgabe ist es nicht, mich mit Informationen zu versorgen, sondern die haben ein sehr umfangreiches Tagesgeschäft, das sehr einnehmend ist. Und ich war immer froh, wenn ich dann noch ein bisschen Zeit, wenn sie noch ein bisschen Zeit erübrigen konnten. Nur ich wollte natürlich auch Progress machen und von der Seite her war ich sehr dankbar um die Informationen oder um die Erfahrung, die ich früher gesammelt habe auf den Projekten, als ich selber in vielen Projektrollen unterwegs war und konnte nun aus diesen Erfahrungen schöpfen, um zusammen mit den Informationen, die ich jetzt von den Projekten hatte, zu gucken, in welcher Form muss ich die jetzt noch anreichern mit weiteren Anforderungen, die erforderlich sind für eine Umsetzung. Und wie muss ich das so übersetzen, dass es auch umgesetzt werden kann? Und da habe ich natürlich auch sehr viel gelernt. Also von der ersten Stunde an haben wir Unterstützung gehabt von der Hochtief Vicon, die schon zu dem Zeitpunkt viele Jahre die Digitalisierung im Bauwesen vorangetrieben hat. Auch heute arbeite ich noch sehr gerne mit den Kollegen von Vicon zusammen. Wir haben jetzt 10 Jahre. Das ist eine tolle Zeit gewesen und in den 10 Jahren haben wir uns angenähert. Und erfreuen uns heute noch an unserer guten, sind tolle Beziehungen auch entstanden. Also nicht nur in den Prozessen, die wir realisieren, sondern auch zwischenmenschliche Beziehungen. So, und da habe ich natürlich auch viel gelernt, was die Kollegen brauchen, um selber arbeiten zu können. Und das Gleiche ist auch bei uns im Team. Auch da habe ich gelernt zu gucken, was braucht eine App-Entwicklerin, um starten zu können? Was braucht jemand, was braucht eine GIS-Expertin, um starten zu können? Welche unterschiedlichen Verständnisse müssen noch bereinigt werden? Wir haben, was braucht jemand, der Datenbanken aufbaut an Input für die Prozesse, die er dann mit den Datenbanken entsprechend umsetzt, die er designt, die zu funktionieren haben, die funktionieren müssen, damit das Gesamtkonstrukt funktioniert. Und da ist meine Erfahrung, dass es wichtig ist, ja, mit der agilen Arbeitsmethodik, anders funktioniert es auch gar nicht, auf jeden Einzelnen einzugehen und zu gucken, was bringt er mit und was braucht er. Und zwar sowohl im Entwicklerteam wie auch auf den Projekten. Und dann auch frühzeitig zu gucken, wo wollen wir denn hin? Denn wir machen die Entwicklung ja nicht zum Selbstzweck. Die sollen ja unterstützen, das Informationsmanagement, das wir aufbauen am digitalen Zwilling mit BIM und GIS, das soll ja unterstützen, um gute Entscheidungen treffen zu können, um alle Informationen zusammen zu haben, um zusätzlichen Aufwand im Suchen in 5 Tools und 1000 Tabellen zu reduzieren, auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, damit die Leute letztendlich die Tätigkeiten wahrnehmen können, für die sie eigentlich bezahlt werden, sondern für sie ausgebildet wurden. Das sind ja alles hoch ausgebildete Menschen, Ingenieure, und die wollen auch genauso arbeiten, Ingenieure als Ingenieur arbeiten. Und dafür brauchen sie die Informationen, um dann wieder, und auch vernetzte Informationen, um ihrer Tätigkeit gerecht zu werden.
Genau, um ihre Aufgaben dann letztendlich überhaupt umsetzen zu können. Jetzt hast du da schon sehr viel quasi drumherum und gerade auch über diese ersten Schritte schon erwähnt, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzugleisen. Das heißt insbesondere jetzt dieser ganze Entwicklungsprozess, 10 Jahre, das ist ja schon eine ganz schöne Zeit, die das offensichtlich gebraucht hat, offensichtlich zu Recht, hat insbesondere damit angefangen, erstmal zu verstehen quasi, welche unterschiedlichen Rollen und vor allem, ich würde mal sagen, das klingt sehr für mich so nach Anwendungsfällen auch wieder, also das heißt, was sind eigentlich die Anwendungsfälle, wo Digitalisierung, der Einsatz oder das Verwenden von digitalen Informationen auch wirklich Mehrwerte bringen kann. Dann natürlich das Ganze aufzugleisen, quasi in den bestehenden Prozessen zu verstehen, wo die Leute jetzt an den verschiedenen Stellen noch profitieren könnten von digitalen Informationen und dann peu à peu dazu zu sorgen, dass diese verschiedenen Informationsflüsse auch wirklich da so laufen und zusammenkommen, wo dann die Informationen hin müssen. Und das stelle ich mir als ziemlich filigrane und auch durchaus, wie soll ich sagen, im Tagesgeschäft, weil du hattest ja auch gesagt gehabt, das kam dann noch so obendrauf, als ganz schön auch, ja, wie soll man sagen, also da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ab und zu mal menschelt, im Sinne von, wenn man dann noch immer mit Digitalisierung dann noch obendrauf kommt. Also ich gerade insbesondere diese low-hanging fruits, diese quick wins, also dass jemand auch wirklich den Nutzen dahinter versteht, was bringt das jetzt halt eben auch diese digitalen Informationen mitzuführen. Wie hast du mit dem Thema oder wie bist du mit dem Thema insbesondere umgegangen? Und war das vielleicht auch am Anfang etwas, vielleicht ein schwieriges Thema?
Nein, ganz klar. Denn die Kollegen haben sich natürlich auch gefreut über die Digitalisierung. Unsere Straßenwärter arbeiten mit Apps, die wir entwickelt haben. Die sind happy darum, denn denen macht es viel mehr Spaß, draußen schnell die Eingaben auf dem Tablet einzugeben, als dass sie sich hinterher nochmal ins Büro setzen müssen, um alles zu verschriftlichen. Das ist eine Tätigkeit, die wollen die eigentlich nicht machen. Uns freut das natürlich auch, denn wenn schon von den Straßenwärtern begonnen, die Informationen sauber im System drin sind und dann ein Leiter Betrieb, der ganz anders drauf gucken kann und schon mal alle Daten gleich hat und alle Daten gleich heißt ja alle Daten gleich strukturiert, dann kann der auch wieder besser arbeiten und dann ergeben sich wieder weitere Folgeprozesse, die digitalisiert werden können, die eben auch wieder weiter die Arbeit erleichtern und so sind wir, haben uns weiterentwickelt von Datenaufnahme plus Fotos, Datenaufnahme plus Fotos und Dokumente und dann immer mehr Richtung digitales Prozessmanagement und dann noch immer weiter Richtung digitales Projektmanagement. Das heißt, jetzt, das, was wir jetzt machen, ist digitales Projektmanagement am digitalen Zwilling. Dazu gehört natürlich eine Datenaufnahme, dazu gehören digitale Prozesse, dazu gehören aber auch Informationen aus vielen anderen Tools. Und das ist ein Konstrukt geworden. Und am Anfang ist natürlich eine Idee. Das heißt, wir haben nicht einfach blind gestartet. Vor 10 Jahren habe ich eine Vision aufgeführt, aufgezeichnet und auch bei uns im Unternehmensbereich in unserer Niederlassung auch vorgestellt, die letztendlich die Vision war von einem digitalen Asset Management. Das heißt, das, was früh erkannt worden ist, ist, dass wir, wenn wir unsere Projekte betreiben und auch erhalten, dann brauchen wir viele Informationen, damit wir das sehr, sehr gut machen können. Denn unsere großen PPP-Projekte, die umfassen üblicherweise so 50 oder 60 Kilometer Autobahn mit allen Strukturen, die dieses Stück Autobahn hat. Und das ist die Autobahn selber mit der Strecke. Das sind viele Brücken, viele andere Ingenieurbauwerke wie Lärmschutzwände. Dazu gehören Regenwasseranlagen, dazu gehören Rastanlagen, Auffahrten, Ausfahrten. Alles, was wir sehen, wenn wir solch ein Stück auf der Autobahn fahren, haben wir in unserem Beritt und tragen die Verantwortung dafür und bewirtschaften das mit Betrieb und mit Erhaltung. Unsere Projekte haben eine große mehrjährige Bauphase von 5 oder 6 Jahren, wo ein gigantisches Bauvolumen umgesetzt wird. Dieses Bauvolumen ist ungefähr die Hälfte unseres Projektgegenstandes. Und daran sieht man schon, dass eine Herausforderung auch ist, dass wir neue Bauwerke haben beispielsweise und dann aber auch den Bestand. Und der Bestand ist teilweise 50 oder 60 Jahre alt. Und daran sehen wir auch, dass die Informationen ganz unterschiedlich sind, auch in der Qualität ganz unterschiedlich sind. Wenn ich einen Bestand übernehme, dann kann ich da keine großen Erwartungen dran haben. Dann bin ich froh und dankbar über die Informationen, die ich aus den Bauwerken beispielsweise kriege und dann eben die Informationen, die ich zusätzlich aufnehme. Bei den neu gebauten Sachen sind die Anforderungen natürlich oder auch der Anspruch höher, aber da ist die Datenlage auch eine deutlich bessere. Das gilt es dann letztendlich zu nivellieren, denn der Betrieb und die Erhaltung erfolgt nach der Bauphase für alle Bauwerke, für alles gleich, gleichermaßen. Unser Betrieb beginnt vergleichsweise kurz nach der nach dem Projektstart. Das ist auch eine Besonderheit, denn in Teilen erfolgt der Betrieb und die Erhaltung für Strukturen, wo jeder weiß, in 4 Jahren werden die abgerissen. Die müssen aber erst auch noch bewirtschaften. Und das ist auch wieder ein neuer Anspruch an die Datengrundlage. Also es darf nichts weggelassen werden. Es muss durchgezogen werden. Es ist in jeglicher Hinsicht ist das Feld heterogen. Heterogen in den Strukturen, heterogen in den Datentöpfen, heterogen in den Informationen, in der Qualität der Informationen. Und das ist natürlich ein vergleichsweise anspruchsvolles Unterfangen, aber ich mag solche Aufgaben auch. Ich mache das gerne.
Klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr großen und komplexen Unterfangen. Aber genau deswegen braucht es ja offensichtlich halt eben genauso Leute wie dich, die, wie soll man sagen, ich meine, das erinnert mich sehr stark halt eben an so eine Art Orchestrieren. Jemand, der den Überblick behält, ja, das große Ganze sieht und tatsächlich auch trotz dieser vielen heterogenen Strukturen, so wie du es jetzt gesagt hast, und auch der langen Dauer und Laufzeit von Projekt, ja, Planung, Ausführung, aber dann halt insbesondere auch Betrieb, dann den Überblick zu behalten, worauf es dann letztendlich ankommt. Das Ganze erinnert mich sehr stark, und du hattest es ja auch schon gesagt gehabt, agile Projekt- und Arbeitsweise. Ich meine, ich habe ja meine Wurzeln noch so ein bisschen in der Softwareentwicklung, und da spielt natürlich agile Projektabwicklung eine große, große Rolle. Und tatsächlich, auch wenn man diese Struktur natürlich nicht eins zu eins vergleichen kann, aber bei der Entwicklung in Software-Teams gibt es ja auch eine Rolle eines Scrum Masters. Um kurz zu erklären, worum es da geht, da geht es jetzt nicht darum, dass das jemand ist, der jetzt von IT unglaublich viel Ahnung haben muss. Das schadet natürlich jetzt nicht, aber insbesondere ist das eigentlich jemand, der vor allem die Zusammenarbeit im Team und das Moderieren, ja, welche Arbeiten wann zu erledigen sind und in welcher Reihenfolge, und vor allem auch dafür sorgt, dass sich die Leute jeweils auf ihre Arbeit konzentrieren können und einfach darauf fokussieren, dass man die Arbeit macht, die jetzt wichtig ist. Und das erinnert mich so ein bisschen genau an diese Rolle. Man nennt das auch so schön der Facilitator, also jemand wie einer, der halt eben Sachen ermöglicht und einfach dafür sorgt, dass sie umgesetzt werden. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Aber wie genau lebt ihr agile Projektabwicklung bei euch jetzt gerade in diesem Beispielprojekt, von dem wir gerade gesprochen haben, diese 50 Kilometer Autobahn?
Ich würde mal sagen, wir haben unseren eigenen Weg gefunden. Unseren eigenen Weg fürs agile Projektmanagement. Ich war auch mal, hatte auch mal den Ehrgeiz und das Bestreben, die Scrum-Methodik umzusetzen, und habe dementsprechend auch geguckt, wie ist das mit den Rollen, habe das auch im Team besprochen. Wir waren uns in allem einig, wir haben eine Uneinigkeit. Auch gerade was die Rolle des Scrum Masters angeht, wie viel Scrum Master machen schon die App-Entwickler beispielsweise? Wie viel Scrum Master machen die zum Beispiel Vicon auch da die einzelnen Leistungen, die sie selber ja auch bringen, auch zusammen orchestrieren müssen. Wie viel Scrum Master ist bei mir? Wie viel Stakeholder ist bei mir? Das ist, wie viel Stakeholder ist bei den anderen? Also das ist, wir sind da nicht so richtig übereins gekommen. Ich habe dann für mich beschlossen, dass ich dann vergleichsweise schnell die Scrum-Methodik zur Kenntnis nehme, und bin auch nach wie vor der Meinung, die hat viele tolle Ideen, die wir für uns in die Praxis auch übersetzt haben und übernommen haben, so wie es für uns dann auch passt. Das heißt, wir haben schon auch ein regelmäßiges Besprechungswesen, dann aber auch die zusätzlichen Besprechungen, also auch mit kurzfristig, mit langfristig. Das spiegelt sich bei uns auch wieder. Nur so ganz eins zu eins, das passt halt nicht. Denn ich würde auch, dazu gehört ja auch bei der Umsetzung, dazu gehört auch, dass ich das Projekt immer zu uns an den Tisch bringe. Das können die nicht. Das habe ich volles Verständnis für. Das ist zu viel verlangt. Und deshalb ist es, so wie wir gestartet sind, ja auch mit der Rolle des Übersetzers, ist einfach sehr, sehr wichtig. Und deshalb passen die Rollen auch nicht zu 100%ig. Es gibt ja noch andere Prinzipien in der Softwareentwicklung. Und da finde ich, ist schon auch viel, was wir bei uns auch sicherlich automatisch richtig gemacht haben. Nämlich, wenn man, ich hatte da mal gegoogelt und bin dann zu dem DRY-Prinzip gekommen. DRY für Don't Repeat Yourself. Und das ist natürlich ein Prinzip, was nicht nur auf das Codieren der Software selber zutreffend ist, sondern was ja auch zutreffend ist, wenn ich mir meinen Use-Case-Katalog angucke. Und das ist etwas, was wir von Anfang an umgesetzt haben und was mir auch ganz wichtig war. Wir machen zu Beginn beispielsweise eine Zustandserfassung zum Beispiel von der Strecke und allem, was dazugehört, das heißt Streckenausstattung wie Fahrzeugrückhaltesystem und so etwas, und von den Ingenieurbauwerken, weil die einfach unterschiedliche Strukturen haben. Der Zustandserfassung ist es aber egal, ob das später ein Mangel ist, ein Gewährleistungsmangel, ob das ein Zustand ist, der in ein Erhaltungsmanagement oder eine betriebliche Maßnahme mündet. Das ist irrelevant, denn die Zustandserfassung, die ist immer gleich. Und das war unser erster Use Case auch, Zustandserfassungen, damals beginnend mit nachfolgendem Mängelmanagement. Aber wenn man das entsprechend weit aufzieht, dann ist das ja wie so eine Astgabelung, wie von einer Baumkrone. Also das Bild Baumkrone finde ich mal sehr, sehr schön, weil man sich dann überlegen kann, welchen Ast nehme ich denn jetzt? Und wenn ich mich dann vertan habe, vielleicht spreche ich dann mit den Baukollegen und sage, guck mal, ich bin der Meinung, das ist ein Mangel. Die Baukollegen sagen, nein, das ist nicht. Und dann einige ich mich, in welcher Form auch immer. Und mal ist es eine, mal ist es andere. Aber der Vorteil ist an dieser Herangehensweise, ich kann den Schalter umlegen. Dann wähle ich einen anderen Attributwert und bin sofort in den Folgeprozessen eines anderen Use Cases drin. Ich habe aber alle Daten immer zusammen. Alle Auswertungen gehen immer auf den gesamten Datentopf, auch egal was es ist. Ich habe vielfältige Auswahlmöglichkeiten. an nachfolgenden Use Cases und ich kann schnell switchen von einem Use Case in den anderen. Das hat den großen Vorteil, dass ich auch eine Lebenszyklusbetrachtung machen kann. In welchem Lebenszyklus habe ich vielleicht die ein oder andere Besonderheit, die auffallend ist? Und dann kommt man ja auch dahin, zu was mache ich Informationsmanagement? Ich mache Informationsmanagement ja in die Zukunft gerichtet. Ich will kluge Entscheidungen treffen. Ich will für den Augenblick kluge Entscheidungen treffen. Ich will auch für später kluge Entscheidungen treffen. Und für später ist ja dann im Rückblick. Das heißt, wenn ich dann auf meine Daten gucke, dann möchte ich gerne wissen, Lessons learned und kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Was kann ich vielleicht besser machen für ein Folgeprojekt? Was kann ich besser machen für eine spätere Lebenszyklusphase? Was kann ich später? In vielerlei Hinsicht möchte ich mich ja verbessern, denn ich möchte ja wirtschaftlich arbeiten. Das ist ja unser Ziel. Dafür sind wir da. Wir sind da, um Geld zu verdienen. Wir sind da, um wirtschaftlich zu arbeiten. Und dafür müssen wir unsere Prozesse trainieren und immer wieder auf Linie bringen und dann wieder straightforward Entscheidungskompetenzen aufzubauen.
Ja, sehr schön. Also da war jetzt eine ganze Menge dabei. Also vor allem dieses, und das finde ich auch sehr schön, ich stimme dazu, dieses Prinzip hinter Digitalisierung ist so zu verstehen, dass man möglichst versucht, die Dinge halt eben nur einmal zu machen und wenn sie dann halt eben gut funktioniert haben, tatsächlich dieses wie so eine Art Template-Struktur zu verwenden, zu sagen, man kann es halt eben teilen und dann halt eben auch wirklich, naja, ich meine, das ist der Hintergrund hinter Automatisierung und dann auch natürlich Skalierung, dass wenn man einmal natürlich irgendwie das Rad erfunden hat, dann sollte man es nicht die ganze Zeit neu erfinden, sondern dann halt eben darauf gehen zu gucken, dass man es in die Breite bringt und halt eben auch anderen quasi die Möglichkeit bietet, dass sie dann genauso von diesen automatisierten Prozessen dann halt eben auch profitieren können. Ja, und das andere, dieses Iterative, das heißt, dass man halt eben auch den Mut hat, dass wenn vielleicht was gut, aber vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist, dann halt möglichst aus dem, was man daraus ziehen kann, halt eben auch lernt. Das ist ja genau mit einer der Grundprinzipien eigentlich der agilen Zusammenarbeit auch, dieses Iterative in diesen Zyklen zu arbeiten und tatsächlich halt eben auch aus Fehlern zu lernen. Ist kein Problem, wenn man Fehler macht, aber es gehört zur Kultur dazu, dass man halt eben auch die Bereitschaft zeigt, dann zurückzugucken, daraus zu lernen und dann die Dinge wieder besser zu machen. Das ist etwas, das fällt tatsächlich auch nicht ganz so leicht. Das ist so eine menschliche Komponente, das fällt uns schwer, aber man sieht das ja an vielen Ecken und Enden, dass das immer mehr kommt und diese Bereitschaft dazu da ist. Nun, aber Daniela, du bist jetzt ja hier bei Building Smart so, und da kommt jetzt auch wieder das Pflichtthema Open BIM auch wieder mit rein, weil tatsächlich, wenn es jetzt darum geht, Wissen teilen, Wissen übertragen, nicht nur in Form von digitalen Informationen als solches, sondern insbesondere auch bei Prozessen. Mai, irgendwas müsst ihr richtig gemacht haben in Sachen Open BIM, weil ihr habt ja auch jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit einmal den Building Smart International Award gewonnen. Aber was habt ihr denn da genau mit Open BIM gemacht, dass ihr euch da diesen Preis verdient habt?
Ja, das Jahr davor durften wir schon glänzen mit dem BIM-Champion von Building Smart Deutschland. Und beide Awards haben wir im Bereich Asset Management, in der Kategorie Asset Management bekommen. Wir sind zusammen angetreten mit Hochtief Vicon als Partnerschaft, weil wir eben auch unseren digitalen Zwilling partnerschaftlich entwickelt haben. Und ja, wir haben uns sehr darüber gefreut, über beide Auszeichnungen. Wir sind auf beide sehr stolz, auch heute immer noch. Und das, was wir gemacht und gelebt haben, ist ganz klassisch der Open BIM-Ansatz. Denn bei uns sind am Modell die geringsten Attribute. Unsere Modellstrukturen, wie beispielsweise eine Autobahnbrücke, beinhaltet wirklich nur die Projektdatenstruktur. Und über die Projektdatenstruktur erfolgt dann die Vernetzung mit allen Use Cases, sodass wir alle Use Cases, alle Informationen, die dort gesammelt werden, über die Projektdatenstruktur am Modell visualisieren können und umgekehrt dann natürlich auch wieder zurückführen können, um daraus wieder neue Erkenntnisse zu ziehen. Das heißt natürlich, das Wichtigste für unsere Use Case Entwicklungen ist, dass die Daten maschinenlesbar sind, dass sie einen Bezug haben zur Projektdatenstruktur. Das beinhaltet auch eine Georeferenzierung, denn wir gehen mittlerweile nicht nur Richtung BIM, objektorientierte Auswertung, sondern auch Richtung GIS. Ja, und da nutzen wir natürlich, werden natürlich die Building Smart Standard genutzt. Da bin ich aber auch ganz ehrlich, da bin ich froh, dass Vicon den Part übernommen hat. Denn ich freue mich immer über alles, was ich da lernen kann und finde das auch ganz spannend. Und ich finde das toll, was die da machen.
Ja, ja, prima. Also das hört sich sehr konsequent an und vor allem auch im Sinne von, ich glaube, diese Brücken zu bauen, also jetzt rein technisch gesehen, aber dann jetzt auch, wenn es ums Thema, wie man halt eben zusammenarbeitet, auch rein zwischenmenschlich. Ja, da ist halt eine ganze Menge auch hinter diesem Open BIM-Gedanken letztendlich los im Sinne von, dass man damit halt eben auch diese Brücken auch tatsächlich wirklich fundamental bauen kann. Jetzt hast du schon angesprochen gehabt, das ist ja sehr unterschiedlich, welches Know-how man hier mitbringen muss. Und ihr hattet jetzt ja mit Vicon offensichtlich auch einen technisch starken Partner mit eben in diesem Projekt mit drin. Und du bist ja auch froh, dass es diese Leute eben auch gibt. Aber was bedeutet das konkret jetzt auch für deine Rolle in so einem Projekt? Wie siehst du das in Zukunft? Wird es mehr von so welchen Übersetzern und Vermittlern, wie du jetzt einer bist, brauchen und geben müssen, auch vielleicht ja, in anderen Projekten außerhalb von PPP-Projekten? Oder wie entwickelt sich das? Ist das vielleicht auch ein neues Rollenbild, was wir im Bauwesen jetzt unter dem Stichwort Digitalisierung brauchen? Wie wird das in 5 Jahren aussehen?
Spannende Frage. Ich glaube, dass wir in einem großen Change-Prozess drin sind mit der Digitalisierung. Ich glaube, auf der einen Seite wachsen die Kompetenzen eines jeden Einzelnen, auch eines jeden in einem Team, in einem Projektteam, in der Umsetzung, in der operativen Umsetzung. Und das ist gut so. Umgekehrt werden aber die Anforderungen, was will ich in der digitalisierten Welt alles haben, was will ich machen, was will der Kunde, was brauche ich? Die Anforderungen werden auch immer höher. Von der Seite verschiebt sich das. Das, was wir auch sehen, ist, dass viele technische Möglichkeiten gibt, aber man auch da genau hingucken muss, was ist denn jeweils die beste Methodik für die Umsetzung? Und von der Seite glaube ich, dass wenn es einen solchen Übersetzer gibt, die Rolle, die ich ja unter anderem auch hier bei uns in der Digitalisierung hatte, in der Führung des Teams, in der Leitung des Teams, in der Führung der Entwicklungen, mit einem entsprechenden Know-how aus vielen, vielen Jahren Projekteinsätzen. Ich glaube, wenn man das mitbringt in diese Führungsrolle, dann ist das ein Beschleuniger. Ich kann effizienter arbeiten, weil ich die Welten von Anfang an besser verstehe und vermitteln kann. Ich glaube, dass man sonst länger braucht. Man braucht mehr Ressourcen und man braucht einfach auch mehr Zeit.
Gut, ihr habt ja jetzt 10 Jahre investiert.
Das Ergebnis, ja, aber mit wenig. Einmal, sie haben wirklich was Großes erschaffen und zum anderen ist ja nicht nur unser einziges Projekt, die A6, sondern ja auch noch andere Projekte. Umgekehrt sind wir die ganze Zeit mit vergleichsweise wenig Personal ausgekommen. Und von der Seite her war immer der Kostendruck, immer der Effizienzdruck, der wäre immer da, auch groß. Und das muss man mit berücksichtigen. Leistung ist Arbeit pro Zeit. Aber die Arbeit hängt davon ab, wie viele machen denn die Arbeit. Und wenn ich auch von Vicon Unterstützung spreche, es ist über Jahre hinweg 0,8 FTI bezogen auf mehrere Experten. Und ich bin sehr froh drum, dass ich die mehreren Experten mit jeweils ihrem Fach-Know-how hatte, weil wir natürlich darüber auch ganz andere oder mehr Themen abdecken konnten. Und in jedem Thema muss man effizient sein und jedes Thema ist wieder verzahnt. Das heißt, die Koordinationsleistung ist eine ungleich höhere. Und bei uns kommt ja dann auch nochmal eine Verzahnung von verschiedenen Experten dazu und von verschiedenen Menschen dazu. Und ich glaube, das ist immer eine Besonderheit, zu nivellieren, sowohl in der Digitalisierung und in der digitalen Entwicklung, wie aber auch im klassischen operativen Projektgeschäft. Da erwarte ich von einem Projektleiter auch, dass er weiß, wie man baut, dass man weiß, wie man Projekte abwickelt,
ja,
und dass er es genau so macht,
ja,
wirtschaftlich und dann durchzieht und dann auch auf dem Punkt und zum Termin sein mhm. Projekt abgibt. Und das ist etwas, was jedes Projekt inne hat. Und das muss geleistet werden, unabhängig davon, ob es ein operatives Projekt ist oder ein digitales Projekt. Das ist das, was wir schulden und leisten. Damit besiegeln wir unseren Erfolg auch.
Ja, ich merke schon, ihr habt offensichtlich eure Hausaufgaben auch hinsichtlich also der Analyse, ob sich das lohnt, auch gemacht, was vollkommen verständlich ist, weil wenn man natürlich über so einen langen Zeitraum natürlich investiert, macht man sich sehr wohl seine Gedanken, ob sich natürlich dieser Invest halt eben auch wirklich lohnt. Ich denke, das ist aber ein schönes Signal auch jetzt nach außen, weil das wird sich ja nicht sofort und direkt der Erfolg und der Return of Investment da eingestellt haben, sondern das wird ein bisschen gedauert haben und wohl möglich wird der ein oder andere da draußen auch immer noch vor diesem fast schon Dilemma eigentlich auch stehen, dass es halt eben nun mal so ist, dass ja, Digitalisierung, sich da reinzuwagen, bevor sich da irgendwelche Produktivitätssteigerungen einstellen. Natürlich erstmal muss man investieren, eine Lernkurve und so weiter und so fort. Jetzt habt ihr das intern gemacht, mithilfe von OpenBIM und im Teil natürlich von Erfahrungen. Habt ihr hoffentlich nicht nur selbst davon profitiert, sondern halt eben auch über die Grenzen hinaus. Das ist ja auch mit einer der wesentlichen Aufgaben, die wir bei Building Smart von uns sehen, dass wir dieses Wissen, dieses, man darf auch mal Fehler machen, aber man sollte sie halt bitte nicht, möglichst nicht wiederholen. Ja, man sollte daraus lernen. Dass man dieses Wissen drumherum, dass man dieses halt eben untereinander teilt. Ja, das ist mit einer der wesentlichen Dinge, die wir eigentlich alle auch mitnehmen können, dass man aus Fehlern lernen kann und die Dinge dann besser machen kann, gerade in Sachen Digitalisierung.
Ich finde, das hat jetzt gerade ein sehr starkes Augenmerk auf Fehler. Wir haben keine Fehler gemacht.
Ja.
Also wo gehobelt wird, fallen Späne.
Mhm.
Klar. Aber das ist ja nicht das, was man unter Fehler versteht, sondern das ist ja was, was im Tagesgeschäft zu glätten ist. Das, worüber ich mich freue, ist, dass die Vision, die ich 2015 aufgezeichnet habe, dass sie bis heute Gültigkeit hat. Dass da einfach, es sind viele Sachen dazugekommen, mit denen ich auch nicht gerechnet habe, aber die auch dazugefügt werden konnten, sodass das Gesamtbild des digitalen Zwillings für Betrieb und Erhaltung, dass es sich vervollständigt hat. Das, was ich sehr schön finde, und du hast völlig recht, war keine kurzfristige Investition. Das war eine langfristige Investition. Ich bin in unserem Unternehmensbereich sehr dankbar, dass sie diesen Weg gegangen ist und auch sehr dankbar, dass sie das auch über die Jahre gefördert hat. Das, was man ganz klar sagen muss, am Anfang des digitalen Zwillings, wo noch wenige Use Cases da war natürlich der Blick, es reicht noch nicht. Das war das Feedback der Projekte, es reicht noch nicht. Ich brauche erst noch das und das und das und das. Vorher brauche ich überhaupt nicht damit anzufangen. Und irgendwann war der Kipppunkt da und plötzlich wurde realisiert, Mensch, da ist ja doch ganz schön viel. Und jetzt muss ich mich aber erstmal damit beschäftigen. Da ist so viel drin, da weiß ich ja jetzt, da muss ich erstmal genau gucken. Und dann jetzt noch einen Schritt weiter, wenn ich das nicht hätte, dann brauche ich aber was Adäquates. Denn das würde mir sonst fehlen in meiner Arbeit. Und das ist eine Entwicklung, auf die ich echt stolz bin. Dieser Wandel von, also wenn das alles, dann brauche ich erst gar nicht anzufangen. Hin zu, jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Hin zu, aber wenn ich es nicht hätte, würde mir was fehlen. Dann brauche ich was anderes. Dieses unverzichtbare Methodik, unverzichtbare Instrument, das ist etwas Schönes, dass das letztendlich unterm Strich rausgekommen ist. Und ein wesentlicher Use Case ist SIP-Bauwerke. SIP-Bauwerke ist für die Ingenieurwissenschaft oder für die Ingenieurbauwerke beinhaltet SIP-Bauwerke einen Datenschatz. Es ist ein bisschen sperrig. Wir haben die Exportdatei, haben wir aufgeschlüsselt und bei uns an unseren digitalen Zwilling angefügt, sodass auch bei unserem digitalen Zwilling auf viele Daten zugegriffen werden kann. Das ist etwas, wo ich von Anfang an dachte, das ist was, was fliegt, sofort. Das am Anfang war 2016, 2017 haben wir das gemacht. Aber es hat Jahre gebraucht. Und jetzt, wo die Bauphase vorbei ist, wo das die Dynamik aus den Bauprozessen raus ist, wo man mehr Richtung Erhaltung kommt, den darfst du mir aber nicht wegnehmen. Den brauche ich, damit ich die vernetzten Daten habe und letztendlich die Informationen verwenden kann, um Erhaltung machen. Und das ist, man wünscht sich vieles früher. Aber manchmal muss man auch einfach abwarten. Aber dieses Feedback zu bekommen, das ist, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes. Und da sieht man auch dran, ist, auch wenn wir jeden Tag aufs Neue spüren, dass die Digitalisierung unsere Arbeitsprozesse beschleunigen, dass der Druck höher wird, dass wir gefühlt immer mehr leisten müssen. Ist das aber eine Entwicklung über so viele Jahre, wo ich rückblickend sagen muss, gut, dass wir es damals gemacht haben. Denn heute würde ich den Aufwand in meinem Arbeitsprozess überhaupt nicht mehr unterbringen. Und das ist schön, dass die Projekte damit gerne arbeiten.
Ich nehme mit, weniger über Fehler reden, sondern mehr über Potenziale und Verbesserungspotenziale. Das ist auch tatsächlich zugegebenermaßen wahrscheinlich eher die positivere Herangehensweise. Und was ich auch mitnehme, diese jetzt angekommene Selbstverständlichkeit durch diesen Aha-Effekt. Das finde ich ein eigentlich sehr schönes Bild. Dieses, ja, manchmal dauert es dann halt ein bisschen, bis sich der einstellt. Okay, aber irgendwann lohnt sich es dann halt eben doch. Und dann finde ich wieder den Aspekt sehr schön, dass es halt eben diesen oder diese Menschen geben muss, die das große Ganze irgendwie irgendwie doch im Auge behalten und sich dann halt eben darum kümmern, auch wenn dann vielleicht halt eben, ich sag jetzt mal, die kleinen Stellschrauben und so weiter halt eben in ihrem täglichen Doing und so weiter die Welt mal zwischenzeitlich sicherlich ein bisschen anders sehen, aber irgendwann kommt dieser Aha-Effekt und dann zahlt sich es halt eben doppelt und dreifach aus, gerade bei so welchen komplexen großen Bauprojekten. Liebe Daniela, wir sind schon fast am Ende von unserem heutigen Gespräch, aber vielleicht als kleiner Abschluss noch, wenn du einen Tipp für die Leute da draußen hättest, ja, gerade jetzt in Bezug natürlich auf das, was wir heute gesprochen haben, in Bezug auf deine Rolle und deine Erfahrungen, die du jetzt die ganze Zeit sammeln durftest. Aber wenn du jetzt einen Tipp geben müsstest, wo die Leute vielleicht jetzt noch genau in diesen Punkten, die wir heute besprochen haben, vielleicht noch hadern oder Probleme sehen oder sonst irgendwas, welcher Tipp wäre es? Wäre das einfach, hast du ein Pauschalrezept für die Leute da draußen, wie sie vielleicht mit der Digitalisierung irgendwie am besten anfangen? Oder hast du eine Empfehlung?
Man fängt ja üblicherweise da an, wo es am meisten wehtut. Und man fängt üblicherweise da an, wo es vermeintlich einfach ist. Also die bekannten low-hanging fruits. Und ansonsten braucht es auch Mut. Eine Menge Mut. Denn hinter all dem steckt viel Change. Und das ist auch Digitalisierung. Digitalisierung ist Change. Change in Einstellungen, Change in Arbeitsweisen, Change im Umgang mit Transparenz, Change im Leben von Digitalisierung, Transparenz. Es braucht ein neues Vertrauen, vielfach auch. Empfiehlt sich immer auch zu überlegen, und dann sind wir auch wieder bei den Grundsätzen, auch aus der Softwareentwicklung, was brauche ich denn wirklich? Denn es ist auch hier ist es, dass vielfach Welten aufeinander prallen. Der eine möchte Informationen nicht unbedingt hergeben und der andere möchte sie aber haben. Und dann ist das, und das erlebe ich auch, wenn ich mit unseren Baukollegen diskutiere, und das ist völlig normal. Die einen sagen, bis zu dem gewissen Punkt oder beziehungsweise die Information möchte ich nicht unbedingt hergeben, der andere sagt, ich brauche die aber. Und dann muss man gucken, wie findet man das Mittelmaß? Wie findet man das Niveau, auf dem der andere gerne seine Informationen gibt und der andere aber schon damit anfangen kann und damit seine Auswertung fahren kann und damit einen Zugewinn an Produktivität erfährt und einen Zugewinn an Qualität oder an Sicherheit. Dieser Grad muss ausdiskutiert werden und dieser Grad muss festgelegt werden und der muss von beiden Seiten, muss es ein Commitment geben. Deshalb braucht es auch Mut, aufeinander zuzugehen und ein neues oder ein besseres Verständnis auf eine Miteinander in der Projektabwicklung. Das eine habe ich schon angesprochen, wir mit unseren Baupartnern. Das andere ist aber natürlich auch Richtung Kunden. Auch da ist es, und das wünsche ich mir auch, und das ist auch ein toller Prozess, der angestoßen ist, zusammenzukommen und zu gucken, wie gestalten wir die digitale Welt gemeinsam.
Was für ein wunderschönes Schlusswort, weil darauf kommt es an. Liebe Daniela, das war eine schöne Zusammenfassung und ein schönes, wie soll man sagen, Key Takeout jetzt zum Ende und vielleicht auch wirklich für den einen oder anderen da draußen ein schöner Hinweis. Also mehr Mut in diese Prozesse reinzugehen und vor allem, es ist nicht nur Technologie, sondern es ist insbesondere Change und das ist facettenreich, sagen wir mal so. Liebe Daniela, wir sind am Ende von unserem Podcast. Ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns ein paar Einblicke in das gegeben hast, was du so in den letzten 10 Jahren getan hast und wohl auch etwas sein wird, was dich auch in nächster Zeit weiter beschäftigen wird. Vielen Dank.
Gerne, ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht, Cornelius.
Dann sind wir schon am Ende und am Ende bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen Dank unseren Zuhörern und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.